ARD.
Was hat man denn versäumt? Fragte die Wirtin. Sie lag nun ausgestreckt auf dem Rücken und blickte zur Decke empor. Klamm zu fragen, sagte K. So wären wir also wieder bei Ihnen, sagte die Wirtin. Oder bei Ihnen, sagte K. Unsere Angelegenheiten grenzen aneinander. Was wollen Sie also von Klamm? Fragte die Wirtin. Sie hatte sich aufrecht gesetzt, die Kissen aufgeschüttelt, um sitzend sich anlehnen zu können, und sah K. voll in die Augen. Ich habe Ihnen meinen Fall, aus dem Sie einiges hätten lernen können, offen erzählt. Sagen Sie mir nun ebenso offen, was Sie Klamm fragen wollen. Nur mit Mühe habe ich Frieda überredet, in ihr Zimmer hinaufzugehen und dort zu bleiben. Ich fürchtete, Sie würden in Ihrer Anwesenheit nicht genug offen sprechen. Ich habe nichts zu verbergen, sagte K. Zunächst aber will ich Sie auf etwas aufmerksam machen. Klamm vergisst gleich, sagten sie. Das kommt mir nun erstens sehr unwahrscheinlich vor, zweitens aber ist es unbeweisbar. Offenbar nichts anderes als eine Legende, ausgedacht vom Mädchenverstand derjenigen, welche bei Klamm gerade in Gnade waren. Ich wundere mich, dass Sie einer so platten Erfindung glauben.
Es ist keine Legende, sagte die Wirtin. Es ist vielmehr der allgemeinen Erfahrung entnommen.
Also auch durch eine Erfindung zu widerlegen, sagte K. Dann gibt es aber auch noch einen Unterschied zwischen Ihrem und Friedas Fall. Dass Klamm Frieda nicht mehr gerufen hätte, ist gewissermaßen gar nicht vorgekommen. Vielmehr hatte sie gerufen, aber sie hat nicht gefolgt. Es ist sogar möglich, dass er noch immer auf sie wartet.
Die Wirtin schwieg und ließ nur ihren Blick beobachtend an K. auf und ab gehen. Dann sagte sie, »Ich will allem, was Sie zu sagen haben, ruhig zuhören. Reden Sie lieber offen, als dass Sie mich schonen. Nur eine Bitte habe ich. Gebrauchen Sie nicht Klamms Namen. Nennen Sie ihn er oder sonst wie, aber nicht beim Namen.«
»Gern«, sagte K. »Aber was ich von ihm will, ist schwer zu sagen. Zunächst will ich ihn in der Nähe sehen. Dann will ich seine Stimme hören.« Dann will ich von ihm wissen, wie er sich zu unserer Heirat verhält. Worum ich ihn dann vielleicht noch bitten werde, hängt vom Verlauf der Unterredung ab. Es kann manches zur Sprache kommen, aber das Wichtigste ist doch für mich, dass ich ihm gegenüberstehe. Ich habe nämlich noch mit keinem wirklichen Beamten unmittelbar gesprochen. Es scheint das schwerer zu erreichen zu sein, als ich glaubte. Nun aber habe ich die Pflicht, mit ihm als einem Privatmann zu sprechen. Und dieses ist meiner Meinung nach viel leichter durchzusetzen. Als Beamten kann ich ihn nur in seinem vielleicht unzugänglichen Büro sprechen, im Schloss oder, was schon fraglich ist, im Herrenhof. Als Privatmann aber überall, im Haus, auf der Straße, wo es mir nur gelingt, ihm zu begegnen. Dass ich dann nebenbei auch den Beamten mir gegenüber haben werde, werde ich gern hinnehmen, aber es ist nicht mein erstes Ziel.
»Gut«, sagte die Wirtin und drückte ihr Gesicht in die Kissen, als sage sie etwas Schamloses. »Wenn ich durch meine Verbindungen es erreiche, dass Ihre Bitte um eine Unterredung zu Klamm geleitet wird, versprechen Sie mir, bis zum Herabkommen der Antwort nichts auf eigene Faust zu unternehmen?«
»Das kann ich nicht versprechen«, sagte K., »so gern ich Ihre Bitte oder Ihre Laune erfüllen wollte. Die Sache drängt nämlich.« Besonders nach dem ungünstigen Ergebnis meiner Besprechung mit dem Vorsteher.
»Dieser Einwand entfällt«, sagte die Wirtin. »Der Vorsteher ist eine ganz belanglose Person. Haben Sie denn das nicht bemerkt? Er könnte keinen Tag in seiner Stellung bleiben, wenn nicht seine Frau wäre, die alles führt.«
»Mizi?« fragte K. Die Wirtin nickte.
»Sie war dabei«, sagte K.
»Hat sie sich geäußert?« fragte die Wirtin.
»Nein«, sagte K. »Ich hatte aber auch nicht den Eindruck, dass sie das könnte.«
»Nun ja«, sagte die Wirtin, »so irrig sehen Sie hier alles an. Jedenfalls, was der Vorsteher über sie verfügt hat, hat keine Bedeutung. Und mit der Frau werde ich gelegentlich reden. Und wenn ich Ihnen nun noch verspreche, dass die Antwort Klamms spätestens in einer Woche kommen wird, haben Sie wohl keinen Grund mehr, mir nicht nachzugeben.
»Das alles ist nicht entscheidend«, sagte K. »Mein Entschluss steht fest, und ich würde ihn auch auszuführen versuchen, wenn eine ablehnende Antwort käme. Wenn ich aber diese Absicht von vornherein habe, kann ich doch nicht vorher um die Unterredung bitten lassen. Was ohne die Bitte vielleicht ein kühner, aber doch gutgläubiger Versuch bleibt, wäre nach einer ablehnenden Antwort offene Widersetzlichkeit. Das wäre freilich viel schlimmer.«
»Schlimmer?« sagte die Wirtin. »Widersetzlichkeit ist es auf jeden Fall. Und nun tun Sie nach Ihrem Willen. Reichen Sie mir den Rock.«
Ohne Rücksicht auf K. zog sie sich den Rock an und eilte in die Küche. Schon seit längerer Zeit hörte man Unruhe von der Wirtsstube her. An das Guckfenster war geklopft worden. Die Gehilfen hatten es einmal aufgestoßen und hereingerufen, dass sie Hunger hätten. Auch andere Gesichter waren dann dort erschienen. Sogar einen leisen, aber mehrstimmigen Gesang hörte man. Freilich, K.s Gespräch mit der Wirtin hatte das Kochen des Mittagessens sehr verzögert. Es war noch nicht fertig, aber die Gäste waren versammelt. Immerhin hatte niemand gewagt, gegen das Verbot der Wirtin die Küche zu betreten. Nun aber, da die Beobachter am Guckfenster meldeten, die Wirtin komme schon, liefen die Mägde gleich in die Küche. Und als K. die Wirtsstube betrat, strömte die erstaunlich zahlreiche Gesellschaft, mehr als 20 Leute, Männer und Frauen, provinzmäßig, aber nicht bäuerisch angezogen, vom Guckfenster, wo sie versammelt gewesen waren, zu den Tischen, um sich Plätze zu sichern. Nur an einem kleinen Tisch in einem Winkel saß schon ein Ehepaar mit einigen Kindern. Der Mann, ein freundlicher, blauäugiger Herr mit zerrauftem, grauem Haar und Bart, stand zu den Kindern hinabgebeugt und gab mit einem Messer den Takt zu ihrem Gesang, den er immerfort zu dämpfen bemüht war. Vielleicht wollte er sie durch den Gesang den Hunger vergessen machen. Die Wirtin entschuldigte sich vor der Gesellschaft mit einigen gleichgültig hingesprochenen Worten. Niemand machte ihr Vorwürfe. Sie sah sich nach dem Wirt um, der sich aber vor der Schwierigkeit der Lage wohl schon längst geflüchtet hatte. Dann ging sie langsam in die Küche. Für K., der zu Frieda in sein Zimmer eilte, hatte sie keinen Blick mehr.
Das 7. Kapitel. Oben traf K. den Lehrer. Das Zimmer war erfreulicherweise kaum wiederzuerkennen, so fleißig war Frieda gewesen. Es war gut gelüftet worden, der Ofen reichlich geheizt, der Fußboden gewaschen, das Bett geordnet, die Sachen der Mägde, dieser hassenswerte Unrat, einschließlich ihrer Bilder, waren verschwunden, der Tisch, der einem früher, wohin man sich auch wendete, mit seiner schmutzüberkrusteten Platte förmlich nachgestarrt hatte, war mit einer weißen, gestrickten Decke überzogen. Nun konnte man schon Gäste empfangen. Das Kars kleiner Wäschevorrat, den Frieda offenbar früh gewaschen hatte, beim Ofen zum Trocknen ausgehängt war, störte wenig. Der Lehrer und Frieda waren bei Tisch gesessen, sie erhoben sich bei K.s Eintritt. Frieda begrüßte K. mit einem Kuss, der Lehrer verbeugte sich ein wenig. K., zerstreut und noch in der Unruhe des Gesprächs mit der Wirtin, begann sich zu entschuldigen, dass er den Lehrer bisher noch nicht hatte besuchen können. Es war so, als nehme er an, der Lehrer hätte, ungeduldig wegen K.s Ausbleiben, nun selbst den Besuch gemacht. Der Lehrer aber, in seiner gemessenen Art, schien sich nun erst selbst langsam zu erinnern, dass einmal zwischen ihm und K. eine Art Besuch verabredet worden war. »Sie sind ja, Herr Landvermesser«, sagte er langsam, »der Fremde, mit dem ich vor ein paar Tagen auf dem Kirchplatz gesprochen habe.«
sagte K. kurz. Was er damals in seiner Verlassenheit geduldet hatte, musste er hier in seinem Zimmer sich nicht gefallen lassen. Er wandte sich an Frieda und beriet sich mit ihr wegen eines wichtigen Besuches, den er sofort zu machen habe
und bei dem er möglichst gut angezogen sein müsse. Frieda rief sofort, ohne K. weiter auszufragen, die Gehilfen, die gerade mit der Untersuchung der neuen Tischdecke beschäftigt waren, und befahl ihnen, K.s Kleider und Stiefel, die er gleich auszuziehen begann, unten im Hof sorgfältig zu putzen. Sie selbst nahm ein Hemd von der Schnur und lief in die Küche hinunter, um es zu bügeln. Jetzt war K. mit dem Lehrer, der wieder still beim Tisch saß, allein. Er ließ ihn noch ein wenig warten, zog sich das Hemd aus und begann, sich beim Waschbecken zu waschen. Erst jetzt, den Rücken dem Lehrer zugekehrt, fragte er ihn nach dem Grund seines Kommens. »Ich komme im Auftrag des Herrn Gemeindevorstehers«, sagte er. K. war bereit, den Auftrag zu hören. Da aber K.s Worte in dem Wasserschwall schwer verständlich waren, musste der Lehrer näher kommen und lehnte sich neben K. an die Wand. K. entschuldigte sein Waschen und seine Unruhe mit der Dringlichkeit des beabsichtigten Besuches. Der Lehrer ging darüber hinweg und sagte, »Sie waren unhöflich gegenüber dem Herrn Gemeindevorsteher, diesem alten, verdienten, viel erfahrenen, ehrwürdigen Mann.« »Dass ich unhöflich gewesen wäre, weiß ich nicht«, sagte K., während er sich abtrocknete. »Dass ich aber an anderes zu denken hatte als an ein feines Benehmen, ist richtig, denn es handelte sich um meine Existenz, die bedroht ist durch eine schmachvolle amtliche Wirtschaft, deren Einzelheiten ich Ihnen nicht darlegen muss, da Sie selbst ein tätiges Glied dieser Behörde sind. Hat sich der Gemeindevorsteher über mich beklagt?« »Wem gegenüber hätte er sich beklagen sollen?« sagte der Lehrer. »Und selbst wenn er jemanden hätte, würde er sich denn jemals beklagen? Ich habe nur ein kleines Protokoll nach seinem Diktat über Ihre Besprechung aufgesetzt und daraus über die Güte des Herrn Vorstehers und über die Art Ihrer Antworten genug erfahren.« Während K. seinen Kamm suchte, den Frieda irgendwo eingeordnet haben musste, sagte er, »Wie? Ein Protokoll? In meiner Abwesenheit nachträglich aufgesetzt von jemandem, der gar nicht bei der Besprechung war? Das ist nicht übel. Aber warum denn ein Protokoll? War es denn eine amtliche Handlung?« »Nein«, sagte der Lehrer, »eine halbamtliche. Auch das Protokoll ist nur halbamtlich. Es wurde nur gemacht, weil bei uns in allem strenge Ordnung sein muss. Jedenfalls liegt es nun vor und dient nicht zu Ihrer Ehre.« K., der den Kamm, der ins Bett geglitten war, endlich gefunden hatte, sagte ruhiger, »Mag es vorliegen. Sind Sie gekommen, mir das zu melden?« »Nein«, sagte der Lehrer, »aber ich bin kein Automat und musste Ihnen meine Meinung sagen. Mein Auftrag dagegen ist ein weiterer Beweis der Güte des Herrn Vorstehers. Ich betone, dass mir diese Güte unbegreiflich ist und dass ich nur unter dem Zwang meiner Stellung und in Verehrung des Herrn Vorstehers den Auftrag ausführe.« K., gewaschen und gekämmt, saß nun in Erwartung des Hemdes und der Kleider bei Tisch. Er war wenig neugierig auf das, was der Lehrer ihm brachte. Auch war er beeinflusst von der geringen Meinung, welche die Wirtin vom Vorsteher hatte. »Es ist wohl schon Mittag vorüber?« fragte er in Gedanken an den Weg, den er vorhatte. Dann verbesserte er sich und sagte, »Sie wollten mir etwas vom Vorsteher ausrichten.« »Nun ja«, sagte der Lehrer mit einem Achselzucken, als schüttle er jede eigene Verantwortung von sich ab. »Der Herr Vorsteher befürchtet, dass Sie, wenn die Entscheidung Ihrer Angelegenheit zu lange ausbleibt, etwas Unbedachtes auf eigene Faust tun werden. Ich für meinen Teil weiß nicht, warum er das befürchtet. Meine Ansicht ist, dass Sie doch am besten tun mögen, was Sie wollen. Wir sind nicht Ihre Schutzengel und haben keine Verpflichtung, Ihnen auf allen Ihren Wegen nachzulaufen.« »Nun gut, der Herr Vorsteher ist anderer Meinung. Die Entscheidung selbst, welche Sache der gräflichen Behörden ist, kann er freilich nicht beschleunigen. Wohl aber will er in seinem Wirkungskreis eine vorläufige, wahrhaftig generöse Entscheidung treffen. Es liegt nur an Ihnen, sie anzunehmen. Er bietet Ihnen vorläufig die Stelle eines Schuldieners an.« Darauf, was ihm angeboten wurde, achtete K. zunächst kaum. aber die Tatsache, dass ihm etwas angeboten wurde, schien ihm nicht bedeutungslos. Es deutete darauf hin, dass er nach Ansicht des Vorstehers imstande war, um sich zu wehren, Dinge auszuführen, vor denen sich zu schützen für die Gemeinde selbst gewisse Aufwendungen rechtfertigte. Und wie wichtig man die Sache nahm. Der Lehrer, der hier schon eine Zeit lang gewartet und vorher noch das Protokoll aufgesetzt hatte, musste ja vom Vorsteher geradezu hergejagt worden sein. Als der Lehrer sah, dass er nun doch K. nachdenklich gemacht hatte, fuhr er fort: »Ich machte meine Einwendungen. Ich wies darauf hin, dass bisher kein Schuldiener nötig gewesen sei. Die Frau des Kirchendieners räumt von Zeit zu Zeit auf und Fräulein Gisa, die Lehrerin, beaufsichtigt es. Ich habe Plage genug mit den Kindern. Ich will mich nicht auch noch mit einem Schuldiener ärgern.« Der Herr Vorsteher entgegnete, dass es aber doch sehr schmutzig in der Schule sei. Ich erwiderte, der Wahrheit gemäß, dass es nicht sehr arg sei. Und, fügte ich hinzu, wird es dann besser werden, wenn wir den Mann als Schuldiener nehmen? Ganz gewiss nicht. Abgesehen davon, dass er von solchen Arbeiten nichts versteht, hat doch das Schulhaus nur zwei große Lehrzimmer ohne Nebenräume. Der Schuldiener muss also mit seiner Familie in einem der Lehrzimmer wohnen, schlafen, vielleicht gar kochen. Das kann natürlich die Reinlichkeit nicht vergrößern. Aber der Herr Vorsteher verwies darauf, dass diese Stelle für Sie eine Rettung in der Not sei und dass Sie daher sich mit allen Kräften bemühen werden, sie gut auszufüllen. Ferner, meinte der Herr Vorsteher, gewinnen wir mit Ihnen auch noch die Kräfte Ihrer Frau und Ihrer Gehilfen, sodass nicht nur die Schule, sondern auch der Schulgarten in musterhafter Ordnung wird gehalten werden können. Das alles widerlegte ich mit Leichtigkeit. Schließlich konnte der Herr Vorsteher gar nichts mehr zu ihren Gunsten vorbringen, lachte und sagte nur, sie seien doch Landvermesser und würden daher die Beete im Schulgarten besonders schön gerade ziehen können. Nun, gegen Späße gibt es keine Einwände, und so ging ich mit dem Auftrag zu Ihnen. »Sie machen sich unnütze Sorgen, Herr Lehrer«, sagte K. »Es fällt mir nicht ein, die Stelle anzunehmen.«
»Vorzüglich«, sagte der Lehrer, »vorzüglich, ganz ohne Vorbehalt lehnen Sie ab.«
Und er nahm den Hut, verbeugte sich und ging. Gleich darauf kam Frieda mit verstörtem Gesicht herauf, das Hemd brachte sie ungebügelt, Fragen beantwortete sie nicht. Um sie zu zerstreuen, erzählte ihr K. von dem Lehrer und dem Angebot. Kaum hörte sie es, warf sie das Hemd auf das Bett und lief wieder fort. Sie kam bald zurück, aber mit dem Lehrer, der verdrießlich aussah und gar nicht grüßte. Frieda bat ihn um ein wenig Geduld, offenbar hatte sie das auf dem Weg hierher schon einige Male getan, zog dann K. durch eine Seitentür, von der er gar nicht gewusst hatte, auf den benachbarten Dachboden und erzählte dort, schließlich aufgeregt außer Atem, was ihr geschehen war. Die Wirtin, empört darüber, dass sie sich vor K. zu Geständnissen und, was noch ärger war, zur Nachgiebigkeit hinsichtlich einer Unterredung Klamms mit K. erniedrigt und nichts damit erreicht hatte, als, wie sie sagte, kalte und überdies unaufrichtige Abweisung, sei entschlossen, K. nicht mehr in ihrem Hause zu dulden. Habe er Verbindungen mit dem Schloss, so möge er sie nur schnell ausnutzen, denn noch heute, noch jetzt, müsse er das Haus verlassen. Und nur auf direkten behördlichen Befehl und Zwang werde sie ihn wieder aufnehmen. Doch hoffe sie, dass es nicht dazu kommen werde, denn auch sie habe Verbindungen mit dem Schloss und werde sie geltend zu machen verstehen. Übrigens sei er ja in das Wirtshaus nur infolge der Nachlässigkeit des Wirtes gekommen und sei auch sonst gar nicht in Not. Denn noch heute Morgen habe er sich eines für ihn bereitstehenden Nachtlagers gerühmt. Frieda natürlich solle bleiben. Wenn Frieda mit K. ausziehen sollte, werde sie, die Wirtin, tief unglücklich sein. Schon unten in der Küche sei sie bei dem bloßen Gedanken weinend neben dem Herd zusammengesunken, die arme, herzleidende Frau. Aber wie könnte sie anders handeln? Jetzt, da es sich in ihrer Vorstellung wenigstens geradezu um die Ehre von Klamms Andenken handle. So stehe es also mit der Wirtin. Frieda freilich werde ihm, K., folgen, wohin er wolle, in Schnee und Eis. darüber sei natürlich kein weiteres Wort zu verlieren. Aber sehr schlimm sei doch ihrer beider Lage jedenfalls. Darum habe sie das Angebot des Vorstehers mit großer Freude begrüßt, sei es auch eine für K. nicht passende Stelle, so sei sie doch, das werde ausdrücklich betont, eine nur vorläufige. Man gewinne Zeit und werde leicht andere Möglichkeiten finden, selbst wenn die endgültige Entscheidung ungünstig ausfallen sollte. »Im Notfall«, rief schließlich Frieda, schon an K.s Hals, »wandern wir aus. Was hält uns hier im Dorf? Vorläufig aber, nicht wahr, Liebster, nehmen wir das Angebot an.« »Ich habe den Lehrer zurückgebracht. Du sagst ihm, angenommen, nichts weiter, und wir übersiedeln in die Schule.«
»Das ist schlimm«, sagte K., ohne es aber ganz ernsthaft zu meinen, denn die Wohnung kümmerte ihn wenig, auch fror er sehr in seiner Unterwäsche hier auf dem Dachboden, der auf zwei Seiten ohne Wand und Fenster scharf von kalter Luft durchzogen wurde. »Jetzt hast du das Zimmer so schön hergerichtet.« »Und nun sollen wir ausziehen. Ungern, ungern würde ich die Stelle annehmen. Schon die augenblickliche Demütigung vor diesem kleinen Lehrer ist mir peinlich. Und nun soll er gar mein Vorgesetzter werden. Wenn man nur noch ein Weilchen hierbleiben könnte. Vielleicht ändert sich meine Lage noch heute Nachmittag. Wenn wenigstens du hier bliebest, könnte man es abwarten und dem Lehrer nur eine unbestimmte Antwort geben. Für mich finde ich immer ein Nachtlager, wenn es sein muss.« »Wirklich, bei Barna...«
Frieda verschloss ihm mit der Hand den Mund. »Das nicht«, sagte sie ängstlich. »Bitte, sage das nicht wieder. Sonst aber folge ich dir in allem. Wenn du willst, bleibe ich allein hier, so traurig es für mich wäre. Wenn du willst, lehnen wir den Antrag ab, so unrichtig das meiner Meinung nach wäre. Denn sieh, wenn du eine andere Möglichkeit findest, gar noch heute Nachmittag nun... So ist es selbstverständlich, dass wir die Stelle in der Schule sofort aufgeben. Niemand wird uns daran hindern. Und was die Demütigung vor dem Lehrer betrifft, so lass mich dafür sorgen, dass es keine wird. Ich selbst werde mit ihm sprechen. Du wirst nur stumm dabei stehen. Und auch später wird es nicht anders sein. Niemals wirst du, wenn du nicht willst, selbst mit ihm sprechen müssen. Ich allein werde in Wirklichkeit seine Untergebene sein und nicht einmal ich werde es sein, denn ich kenne seine Schwächen. So ist also nichts verloren, wenn wir die Stelle annehmen, vieles aber, wenn wir sie ablehnen. Vor allem würdest du wirklich, auch nur für dich allein, wenn du nicht noch heute etwas vom Schloss erreichst, nirgends im Dorf ein Nachtlager finden. Ein Nachtlager nämlich, für das ich mich als deine künftige Frau nicht schämen müsste. Und wenn du kein Nachtlager bekommst, willst du dann etwa von mir verlangen, dass ich hier im warmen Zimmer schlafe, während ich weiß, dass du draußen in Nacht und Kälte umherirrst?
K., der die ganze Zeit über die Arme über der Brust gekreuzt, mit den Händen seinen Rücken schlug, um sich ein wenig zu erwärmen, sagte, »Dann bleibt nichts übrig, als anzunehmen. Komm!« Im Zimmer eilte er gleich zum Ofen. Um den Lehrer kümmerte er sich nicht. Dieser saß beim Tisch, zog die Uhr hervor und sagte, »Es ist spät geworden.«
»Dafür sind wir aber jetzt auch völlig einig, Herr Lehrer«, sagte Frieda. »Wir nehmen die Stelle an.«
»Gut«, sagte der Lehrer, »aber die Stelle ist dem Herrn Landvermesser angeboten. Er selbst muss sich äußern.«
Frieda kam K. zu Hilfe.
»Freilich«, sagte sie, »er nimmt die Stelle an. Nicht wahr, K.?«
So konnte K. seine Erklärung auf ein einfaches »Ja« beschränken, das nicht einmal an den Lehrer, sondern an Frieda gerichtet war.
»Dann«, sagte der Lehrer, »bleibt mir nur noch übrig, Ihnen Ihre Dienstpflichten vorzuhalten, damit wir in dieser Hinsicht ein für allemal einig sind. Sie haben, Herr Landvermesser, täglich beide Schulzimmer zu reinigen und zu heizen, kleinere Reparaturen im Haus, ferner an den Schul- und Turngeräten selbst vorzunehmen, den Weg durch den Garten schneefrei zu halten, Botengänge für mich und das Fräulein Lehrerin zu machen und in der wärmeren Jahreszeit alle Gartenarbeit zu besorgen. Dafür haben Sie das Recht, nach Ihrer Wahl in einem der Schulzimmer zu wohnen. Doch müssen Sie, wenn nicht gleichzeitig in beiden Zimmern unterrichtet wird und Sie gerade in dem Zimmer, in welchem unterrichtet wird, wohnen, natürlich in das andere Zimmer übersiedeln. Kochen dürfen Sie in der Schule nicht. Dafür werden Sie und die Ihren
auf Kosten der Gemeinde hier im Wirtshaus verpflegt. Dass sie sich der Würde der Schule gemäß verhalten müssen und dass insbesondere die Kinder gar während des Unterrichts niemals etwa Zeugen unliebsamer Szenen in ihrer Häuslichkeit werden dürfen, erwähne ich nur nebenbei. Denn als gebildeter Mann müssen sie das wissen. In Zusammenhang damit bemerke ich noch, dass wir darauf bestehen müssen, dass sie ihre Beziehungen zu Fräulein Frieda möglichst bald legitimieren. Über dies alles und noch einige Kleinigkeiten wird ein Dienstvertrag aufgesetzt, den sie gleich, wenn sie ins Schulhaus einziehen, unterzeichnen müssen. K. erschien das alles unwichtig, so als ob es ihn nicht betreffe oder jedenfalls nicht binde. Nur die Großtuerei des Lehrers reizte ihn, und er sagte leicht hin, »Nun ja, es sind die üblichen Verpflichtungen.« Um diese Bemerkung ein wenig zu verwischen, fragte Frieda nach dem Gehalt. »Ob Gehalt gezahlt wird«, sagte der Lehrer, »wird erst nach einmonatigem Probedienst erwogen werden.« »Das ist aber hart für uns«, sagte Frieda. »Wir sollen fast ohne Geld heiraten, unsere Hauswirtschaft aus nichts schaffen. Könnten wir nicht doch, Herr Lehrer, durch eine Eingabe an die Gemeinde um ein kleines, sofortiges Gehalt bitten? Würden Sie dazu raten?« »Nein«, sagte der Lehrer, der seine Worte immer an K. richtete. »Einer solchen Eingabe würde nur entsprochen werden, wenn ich es empfehle. Und ich würde es nicht tun. Die Verleihung der Stelle ist ja nur eine Gefälligkeit Ihnen gegenüber. Und Gefälligkeiten muss man, wenn man sich seiner öffentlichen Verantwortung bewusst bleibt, nicht zu weit treiben.« Nun mischte sich aber doch K. ein, fast gegen seinen Willen. »Was die Gefälligkeit betrifft, Herr Lehrer«, sagte er, »glaube ich, dass Sie irren. Diese Gefälligkeit ist vielleicht eher auf meiner Seite.« »Nein«, sagte der Lehrer lächelnd. Nun hatte er doch K. zum Reden gezwungen. »Darüber bin ich genau unterrichtet. Wir brauchen den Schuldiener etwa so dringend wie den Landvermesser. Schuldiener wie Landvermesser, es ist eine Last an unserem Halse. Es wird mich noch viel Nachdenken kosten, wie ich die Ausgaben vor der Gemeinde begründen soll. Am besten und wahrheitsgemäßesten wäre es, die Forderung nur auf den Tisch zu werfen und gar nicht zu begründen.« »So meine ich es ja«, sagte K. »Gegen Ihren Willen müssen Sie mich aufnehmen. Obwohl es Ihnen schweres Nachdenken verursacht, müssen Sie mich aufnehmen. Wenn nun jemand genötigt ist, einen anderen aufzunehmen und dieser andere sich aufnehmen lässt, so ist er es doch, der gefällig ist.« »Sonderbar«, sagte der Lehrer, »was sollte uns zwingen, Sie aufzunehmen? Des Herrn Vorstehers gutes, übergutes Herz zwingt uns. Sie werden, Herr Landvermesser, das sehe ich wohl, manche Fantasien aufgeben müssen, ehe Sie ein brauchbarer Schuldiener werden. Und für die Gewährung eines eventuellen Gehaltes machen natürlich solche Bemerkungen wenig Stimmung. Auch merke ich leider, dass mir Ihr Benehmen noch viel zu schaffen geben wird. Die ganze Zeit über verhandeln Sie ja mit mir, ich sehe es immerfort an und glaube es fast nicht, in Hemd und Unterhosen.« »Ja«, rief K. lachend und schlug in die Hände, »die entsetzlichen Gehilfen, wo bleiben Sie denn?«